Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Klassiker wie den berühmten Eames Chair findet man im neuen 1000-seitigen Atlas des Möbeldesigns genauso wie eher überraschende Fundstücke. 70 Autorinnen und Autoren und 20 Jahre Forschungsarbeit am Vitra Design Museum stecken in diesem Grundlagenwerk, das ich mir jetzt zusammen mit Matteo Kries ansehen möchte. Matteo Kries ist Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein und hat gemeinsam mit Jochen Eisenbrand, dem Chefkurator des Vitra Design Museums, den Atlas des Möbeldesigns herausgegeben. Guten Abend, Herr Kries.
Guten Abend.
Über 200 Jahre Designgeschichte stecken in diesem Atlas. Wann und wie ging es denn überhaupt los mit dem Design? Was ist da so der Ausgangs- oder Wendepunkt des modernen Möbeldesigns?
Es geht mit dem Design eigentlich los, als die Industrialisierung Europa ergreift, das heißt im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und auch im Möbeldesign war es so, dass zuvor Objekte von Handwerkern vor allem hergestellt wurden. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts begann man dann, Möbel aber auch im industriellen Maßstab herzustellen. Und das ist eigentlich der Anfangspunkt des modernen Möbeldesigns und auch der Anfangspunkt unserer eigenen Museumssammlung.
Wie arbeitet sich denn der Atlas dann so durch die Zeit? Oder anders gefragt, was sind denn dann so Höhepunkte der Designgeschichte?
Also wir haben das Buch, das so gigantische Ausmaße angenommen hat, in vier Epochen unterteilt. Das heißt, das sind vier historische Zäsuren, die uns helfen, das Buch zu strukturieren. Die erste Epoche ist vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1914, also eigentlich die frühe Phase des modernen Designs. Dann gucken wir auf 1914 bis 1939, also die Zeit des Ersten Weltkrieges, die Zwischenkriegszeit, bis dann der Zweite Weltkrieg beginnt. Da fällt dann natürlich das Bauhaus hinein und die ganze klassische Avantgarde. Danach von 1940 bis 1973, also Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber eigentlich dann die Nachkriegszeit, die Zeit der Pop-Ära, der Kunststoffe, bis hin zum Jahr 1973. Das mag erstmal seltsam klingen, aber es ist das Jahr der Erdölkrise, in dem ganz abrupt man sehen kann, wie die Begeisterung für die bunten, poppigen Kunststoffmöbel wieder abnimmt. Und dann von 1973 bis heute, das deckt dann die Ära der Postmoderne ab und eben des Designs der Gegenwart.
Und nachdem man da sich einmal durchgearbeitet hat, hat man sich ja auch einen ganz anderen Blick auf heute, wie unser Design uns heute, was uns da umgibt, oder?
Natürlich, es ist ein Ziel des Buches, dass der Leser dann auch mit anderen Augen auf die ihn heute umgebende Umwelt schaut. Also dass wir merken, jedes Objekt und eben auch das Möbel hat seine eigene kulturelle Geschichte. Und in Möbeln sind ganz viele Entwicklungen der letzten Jahrhunderte abgelagert. Das beginnt mit der kulturellen Bedeutung. Denken Sie zum Beispiel an den Stuhl, der in vergangenen Zeiten als Thron ein wichtiges Herrschaftssymbol war. Heute ist der Stuhl das Symbol des Arbeitens am Computer, im Homeoffice, im Großraumbüro. Also er hat nach wie vor eine wichtige Symbolik und Bedeutung. Das Möbel hat aber auch eine Bedeutung als Indikator von gesellschaftlichen Zuständen. So wie die Gesellschaften jeweils verfasst sind, so spiegeln das auch die Möbel, mit denen wir uns einrichten. Und schlussendlich zeigen Möbel aber auch immer den technologischen, den industriellen Fortschritt einer Zeit. Alle diese verschiedenen Ebenen, die in den Möbeln abgelagert sind, wollten wir im Atlas des Möbeldesigns besser vermitteln und verstehen lernen.
Wir können uns ja mal zusammen quasi ein Möbelstück angucken und vielleicht erklären Sie mal, wie in Ihrem Atlas das Möbelstück dann dargestellt wird. Nehmen wir mal den Freischwinger, das kennen vielleicht viele Leute. Was sagt dieser Stuhl oder ich weiß gar nicht, sagt man Stuhl dazu oder eher Sessel? Was sagt das über die Zeit, in der es entstanden ist, aus?
Ja, der Freischwinger ist ein wunderbares Beispiel. Zum einen können Sie ihn rein technisch angucken. Nur zwei Jahre bevor die ersten Freischwinger gemacht wurden, hatte Marcel Breuer mit seinem Sessel Vassili am Bauhaus zum ersten Mal überhaupt ein Wohnmöbel aus Stahlrohr gemacht. Vorher gab es Möbel aus Stahlrohr nicht. Und das war erst möglich, weil Stahlrohr am Anfang des 20. Jahrhunderts für Fahrräder, für bestimmte Maschinen überhaupt erst verwendet wurde. Und Marcel Breuer, sagt man, kam auf die Verwendung von Stahlrohr für ein Möbel erst über ein neues Fahrrad, was er sich gekauft hatte. Das inspirierte ihn zu dem Sessel Vassili. Das war aber noch kein Freischwinger. Der war noch gebaut wie ein klassisches Holzmöbel. Und 2 Jahre später kamen dann Marz Damm und Mies van der Rohe darauf, dass sie mit diesem neuen Material ja was ganz anderes machen können. Also die dem Stahlrohr gemäße Form ist gar nicht mehr der Stuhl mit 4 Beinen, sondern der Freischwinger, weil ich da ausnutzen kann, dass ich eigentlich durch die Spannung des Materials die Hinterbeine weglassen kann und eben diese extrem materialsparende Form finden kann. Das ist die technische Sichtweise. Die kulturelle Sichtweise ist, dass die Designer damals träumten, so hat es Marcel Breuer ausgedrückt, vom, ich zitiere, Sitzen aus einer Säule aus Luft. Also man wollte eigentlich das Möbel verschwinden lassen und das Ideal wäre gewesen, man hat eigentlich gar nichts mehr unterm Hintern, sondern eine Säule aus Luft. Und der Freischwinger kam dem eben besonders nah. Warum wollte man das machen? Weil man interessiert an der Reduktion war, am Weglassen. Man wollte das 19. Jahrhundert mit seinen opulenten, verschnörkelten Möbeln so radikal wie möglich überwinden. Und die radikalste Lösung war eben der Freischwinger, der fast aus dem minimal denkbaren Materialeinsatz entstanden ist.
Wenn ich das alles weiß, setze ich mich da gleich ganz anders in so einen Stuhl rein. Aber wenn ich Ihren Atlas lese, dann habe ich ja so, wie Sie das jetzt schildern, gleich auch noch die ganze Zeitgeschichte und auch so eine Art Mentalitätsgeschichte doch eigentlich da mit drin. Das ist ja viel mehr als nur ein Möbelatlas, nicht?
Natürlich, das ist ein Atlas, der auch etwas aussagt über die letzten 200 Jahre Sozial- und Gesellschaftsgeschichte. Und diese Bezüge zur gesellschaftlichen Situation in den jeweiligen Epochen, die stellen wir auch immer wieder her. In jedem Text über die einzelnen Objekte versuchen wir auch auszudrücken, wie spiegeln sich diese gesellschaftlichen Zustände. Denken Sie an die ganz strengen Sessel von Frank Lloyd Wright, dem amerikanischen Designer, mit senkrechten, überhohen Rückenlehnen. Da kann man eigentlich nur ganz streng und ganz aufrecht drauf sitzen. Das spiegelt die damals noch sehr strengen Sitzkonventionen. Am Tisch muss man sich gerade halten und schön die Arme auf den Tisch legen. Das war das, was sich darin spiegelte. Dann sehen Sie die bunten, niedrigen Kunststoffmöbel aus den 60er Jahren gepolstert. Da merken Sie, auf einmal fängt man an, sich irgendwie in das Möbel hineinzuflezen und ganz entspannt sich da reinzusetzen. Das drückt auch die Protestkultur der 60er, 70er Jahre aus, die sich eben auch darin spiegelten, dass man nicht mehr streng konventionell sitzen wollte, dass man in anderen Wohnkonstellationen zusammenlebte, vielleicht in Wohngemeinschaften und all das spiegelt sich in unseren Möbeln. Deshalb ist es so spannend, die Möbel auch auf ihre gesellschaftliche Aussagekraft hin zu befragen.
War denn die Idee bei diesem Atlas, dass man so ein Grundlagenwerk für Lehre und Forschung schaffen wollte? Oder geht es auch darum, dass man als interessierter Laie oder Design-Fan einfach ein schönes Coffee-Table-Buch da hat?
Wir wollen schon beide Gruppen erreichen, die Experten, die Forscher, aber auch die interessierten Laien, allerdings nicht mit dem Genre eines Coffee-Table-Books. Also das war schon ganz bewusst etwas, wovon wir uns absetzen wollen, weil unsere Meinung als Museum ist, dass die Auseinandersetzung gerade mit Design immer noch zu häufig auf sehr oberflächliche Weise geschieht. Und wir haben das bei unseren eigenen Recherchearbeiten im Museum immer wieder gemerkt, dass eigentlich eine wirklich fundierte Literatur über ganz viele Stücke nach wie vor fehlt. Es gibt unzählige Bücher über Designer, über Möbeldesign. Aber wenn Sie dann wirklich überlegen, wo sind Bücher, die neue Erkenntnisse und echte Forschungsergebnisse liefern, dann wird die Luft sehr dünn. Das wollten wir eben ändern mit dem Atlas des Möbeldesigns. Wir wollten wirklich eine neue Forschungsgrundlage schaffen, um zu zeigen, auch das Gebiet des Möbeldesigns ist eines, wie die bildende Kunst, wie die Architekturgeschichte, wo man sich wirklich seriös mit den Fakten beschäftigen muss. Und das dauert eben seine Zeit. Also wir haben viele Jahre gebraucht, um das alles zusammenzutragen, Quellen zu prüfen. Und ich denke, aber es hat sich gelohnt.
Matteo Gries, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
Gerne.
Und der Atlas des Möbeldesigns wird vom Vitra Design Museum herausgegeben und kann ab 1. November überall im Buchhandel bestellt werden und wird dann ausgeliefert.